Liebe Zuhörer unseres Radios, das Buch von Theodor Schnitzler gehen wir durch, was die Messe bedeutet, Hilfen zur Mitfeier. In der Form B heißt es im Messbuch, Brüder und Schwestern, bevor wir das Wort Gottes hören und das Opfer Christi feiern, wollen wir uns bereiten, um Gott um Vergebung unserer Sünden zu bitten. Und dann heißt die Formel, die kommt, erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt, antwortet das Volk, und der Priester betet wieder vor, erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil. Zum Abschluss dann der Priester, Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Herr. Der Ausdruck, erbarme dich, Herr, unser Gott, erbarme dich, dürfte wohl angelehnt sein an Joel 2,17, wo es allerdings ausdrucksstärker heißt, in einer wuchtigen Fastenantiphon übernommen, schone, Herr, schone. Die letzten beiden Versikel, erweise, Herr, uns deine Huld und schenke uns dein Heil, sind fast wörtlich aus Psalm 85 entnommen. Dort heißt es im Vers 8, erweise uns, Herr, deine Huld und gewähre uns dein Heil. Also nur ein Wort umgestellt und ein anderes verändert statt schenke, gewähre. Es ist ein Vers, der bei Advent und Heimsuchung angewandt wird, in der Adventszeit und zum Fest der Heimsuchung. Insofern kann man sagen, so schreibt auch Schnitzler, dass Advent und Heimsuchung in der Heiligen Messe geschieht. Dieser kürzeste Bußakt bedarf, um sinnvoll zu bleiben, einer besonders eindringlichen Stille zur Besinnung. So dann die nächste Form des Bußaktes, welche nach Schnitzler die problematischste ist und zugleich innigste. Und jetzt wird es ein bisschen konfus, zumindest wenn man einfach mal hört, was Schnitzler sagt, die klarste und zugleich die undurchsichtigste. Die klarste und zugleich die undurchsichtigste. Sie ist angelehnt an mittelalterliche Kyrie-Tropen und es heißt dort als Vorschlag im Messbuch, Herr Jesus Christus, du bist vom Vater gesandt zu heilen, was verwundet ist. Herr, erbarme dich. Du bist gekommen, die Sünder zu rufen. Christus, erbarme dich. Du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten. Herr, erbarme dich. Zunächst einmal, wo die Stellen herkommen. Du bist vom Vater gesandt, die Sünder zu berufen. Das ist ganz klar aus der Antrittspredigt Jesu in Nazareth, Lukas 4,18 folgend. Er hat das dem Propheten Jesaja entnommen. Und das drückt auch den Auftrag seiner Sendung aus. Gesandt sein zum Vater, um Verwundetes zu heilen. Du bist gekommen, die Sünder zu berufen. Dieser Vers stammt aus dem Bericht über die Berufung des Matthäus, des Zöllners Levi, wo es heißt, ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern um die Sünder. Und der dritte, du bist zum Vater heimgekehrt, um für uns einzutreten. Ein Motiv, das im Johannesevangelium sehr oft auftaucht, die Heimkehr des Sohnes von Jesus Christus zum Vater. Er ist also den Abschiedsreden Kapitel 16, 28 des Johannesevangeliums entnommen. In der Anweisung steht, diese Anrufungen als Beispiele zu verstehen. Sie können auch jederzeit anders ausformuliert und verwendet werden. Sie werden aber immer mit einem Kyrie eleison beantwortet. Ein Wort aus dem Griechischen und das heißt übersetzt, Herr, erbarme dich. Die Zusammensetzung solcher Anrufungen verlangt die Besinnung darauf, was Tag oder Fest von der Barmherzigkeit des Herrn und von seiner Huld für den Sünder aussagen. Sie verlangt andererseits die sorgsame Beachtung des Charakters des Kyrie-Rufes. Und das ist jetzt wichtig. Und da verstehen Sie jetzt auch, warum Schnitzler schreibt, es ist der klarste und zugleich undurchsichtigste Ruf, der keine Klage ist, sondern eine Lobpreisung bleibt. Daher sind Schilderungen der Erbarmungswürdigkeit der Menschen und seiner Not in diesen Anrufungen weniger angebracht. Diesen Fehler habe ich oft auch gemacht in der Vergangenheit, dass man eben doch die menschliche Not und die Erlösungsbedürftigkeit des Menschen ausbreitet. Das ist aber eigentlich nicht an dieser Stelle gemeint, sondern Lobpreisung an erster Stelle. Du bist gekommen, die Sünder zu berufen. Du hast die Erlösung bewirkt. Du hast dich für uns hingegeben. Sie brauchen es ja nur immer im Gotteslob nachlesen, wo er für die einzelnen Festtage, für Weihnachten, du bist Mensch geworden an Ostern, du bist auferstanden, du bist der Sieger über Sünde und Tod, diese Lobpreisungen enthalten sind. Wir können ja eigentlich fast gar nicht anders, wenn wir das hören, Herr, erbarme dich, Christus, erbarme dich, als Notrufe das zu verstehen, als Rufe um Erbarmen in menschliche Notsituationen hinein. So wie der Bettler am Rand der Straße in seiner Bedürftigkeit seine Not einfach herausschreit: Herr, erbarme dich meiner Not, hilf mir, mach mich wieder sehend, der blinde Mann, hilf meiner Not ab. Aber gerade das ist eben nicht gemeint, sondern wir werden das jetzt dann in den nächsten Tagen, wenn wir zum Kyrie kommen, sehen, das Kyrie ist Lobpreisung. Und deshalb ist es sehr problematisch, dass das Kyrie, das ja dann bei den anderen Formen des Schuldbekenntnisses unmittelbar an das Schuldbekenntnis sich anschließt, hier mit dem Schuldbekenntnis verschränkt worden ist. Deshalb schreibt Schnitzler, es ist die klarste und zugleich undurchsichtigste Form. Klar deshalb, weil einfach auch menschliche Schuld und Erlösungsbedürftigkeit in einer nicht mehr überbietbaren Weise ausgedrückt wird, aber eben genau das eigentlich nicht intendiert ist. So, dann die Vergebungsbitte, auf die ich noch kurz eingehen möchte. Es handelt sich natürlich nicht um eine Lossprechung im Sinn des Bußsakramentes. Da muss man auch genau hinhören. Gott, erbarme sich unser. Es ist kein autoritatives Lossprechen. Nicht ich spreche dich los von deinen Sünden. Es ist eine Bitte um Lossprechung. Im ersten Jahrtausend waren diese Formen: der allmächtige Gott, erbarme sich unser, Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden, schenke uns der allmächtige Herr, Teile der Lossprechung, der offiziellen Lossprechung im Beichtstuhl oder wenn die Sünden ausgesprochen worden sind. Der allmächtige Gott, erbarme sich unsere, lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Dem Erbarmen folgt also die Vergebung, der Vergebung folgt der Weg zum ewigen Leben. Vielleicht dachte man, so schreibt Schnitzler, beim ewigen Leben auch an das Lebensbrot, an die heilige Eucharistie. Wenn man das Gebet christologisch, also vom Herrn her, von Christus her interpretiert, hört man die Schriftworte: Er erbarmt sich des Volkes, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Eine andere Stelle: Jesus sprach, mich erbarmt des Volkes, denn sie haben nichts zu essen. In beiden Fällen, Schnitzler, geht das Erbarmen der Brotvermehrung voraus. Jesu Erbarmen öffnet uns die Eucharistie, darum geht es. Ein schöner Gedanke. Das wird einem eigentlich erst deutlich, wenn man sich näher mit diesen Texten beschäftigt. Besonders an diesen Stellen, wo vom Erbarmen des Herrn die Rede ist, wird dann das Wunder der Brotvermehrung berichtet. Das Erbarmen, das der Brotvermehrung vorausgeht. Jesu Erbarmen öffnet uns die Eucharistie. Vielleicht haben Sie selber das noch nicht so in dieser Weise wahrgenommen. Ich lese es deshalb nochmals vor. Er lasse uns die Sünden nach, also das Erbarmen, und führe uns zum ewigen Leben, das jetzt auch von der Eucharistie her verstanden wird. Ich darf Ihnen den Segen spenden auf die Fürsprache der Gottesmutter, der Engel und Heiligen des Himmels. Segne, heile und behüte sie, der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.